Ich bin Olivia Klose, ich bin Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH. Wie schon vorher erwähnt, ich fokussiere mich meistens so auf Big Data eben in Azure oder Machine Learning. Gestern habe ich zum Beispiel auch mit Marcel gemeinsam eine Session zu Cortana Analytics Suite gehalten. Mit dabei ist einer meiner, naja, gängigen Co-Sprecher und jetzt mittlerweile auch bei Microsoft, Sascha Dittmann.
Also wer die Bio vom Technical Summit durchgelesen hat, da steht noch meine vorherige drin, wo ich bei Ernst & Young war. War also 16 Jahre Softwareentwickler und Solution Architect, zumindest die letzten 3 Jahre Solution Architect und bin jetzt seit 1.11. bei der Microsoft.
Willkommen, Kollege.
Nochmal offiziell.
Anyways, wer hat sich denn schon mal mit Hadoop auseinandergesetzt? Okay. Und wer schon mit Spark? Ah, okay, sehr cool. Was wir jetzt in den nächsten 60 Minuten machen werden, ist allgemein Apache Spark eben erklären, worum es geht, warum ist Spark denn jetzt auf einmal so ein Hype geworden und gehen dann auch einige Demos mit euch durch, sei es erstmal, wie installiert man das Standalone auf Azure und so weiter und so fort. Fangen wir einfach mal an mit,
jetzt mag ich nicht mehr.
Genau.
Doch, jetzt.
Spark it up. Also, was ist denn überhaupt Apache Spark? Und die Idee von Spark ist allgemein, okay, das ist eines der Frameworks, was in der letzten Zeit extrem viel Beliebtheit gefunden hat, für Big Data Analytics. Und das ist so ein einheitliches Framework für viele weitere Komponenten. Gucken wir uns das mal genauer an. Und zwar die Kernkomponenten, die Spark tatsächlich ausmachen, sind die folgenden 4. Speed, Ease of Use, Generality und Runs Everywhere. Und genau diese Kernkomponenten möchte ich mit euch genauer durchgehen. Angefangen natürlich mit Speed. Und das, was nämlich Spark am meisten ausmacht, ist, dass Spark extrem, also das meiste eben in-memory macht und dementsprechend ist es auch extrem schnell. Diejenigen, die sich ja schon mit Hadoop sich auseinandergesetzt haben, kennen das ja bestimmt schon. Die haben dann nach schmerzhafter Zeit dann ihre MapReduce-Jobs geschrieben oder Hive-Skripte geschrieben, lassen es laufen, aber da ist halt nichts mit Interaktion, weil dann lassen wir den Job laufen, könnte man so 5 Minuten im besten Fall warten, bis man da irgendein Ergebnis bekommen hat. Und normalerweise würde, also ich gehe dann irgendwie mal einen Kaffee holen oder so ähnlich, bis ich dann irgendein Ergebnis bekommen habe. Und bei Spark ist das eben anders. Dadurch, dass es eben in Memory ist, kann man da viel interaktiver was machen. Und das ist natürlich gerade für Data Scientists extrem spannend. Einfach aus dem Grund, weil wenn man Machine Learning Algorithmen hat, da ist da jetzt weniger was mit Batch, sondern da muss man da, also bei Machine Learning Algorithmen geht es eher um iterative Prozesse und wenn man das alles immer Batch Processing machen würde, würde das viel zu lange dauern. Und hier ist ein Beispiel oder eines der gängigsten Diagramme dafür, dass Spark um einige schneller läuft als Hadoop. Ich glaube, das war jetzt aus einem Wettbewerb 2014 oder so ein Benchmarking, um die beiden Frameworks genauer miteinander zu vergleichen. Ease of Use, hier geht es darum, dass viele APIs hier auch unterstützt werden. Und also viele unterschiedliche Programmiersprachen, angefangen mit Java und Scala, also Scalable Language sozusagen. Und ich habe mal letztens so ein Diagramm gesehen, wie sich das in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Scala, glaube ich, ganz am Anfang, ganz natürlich so First Class Citizen, mittlerweile Python ja auch sehr stark unterstützt, dass sich das schon fast, also dass die fast im Gleichgewicht sind. Ich glaube, mittlerweile wird Python irgendwie zu 70% genutzt. Scala ist da noch ein bisschen weiter oben. Ganz neu in der Familie von Sprachen, die unterstützt werden bei Spark, ist R. Ich glaube, so im Juli wurde das da noch mit rein integriert. Macht eigentlich auch Sinn, weil gerade Data Scientists meistens in R oder in Python programmieren. Und ich nehme mal an, momentan ist natürlich Spark R oder R allgemein in Spark noch nicht ganz so weit verbreitet. Aber schon nach wenigen Monaten nutzen es, glaube ich, schon irgendwie fast 20% der Spark-Programmierer. Und das wird natürlich noch weiter nach oben sich ausarten. Generality, okay, basiert auf diesen Sprachen gibt es dementsprechend dann auch viele Module, die da noch weiter unterstützt werden. Angefangen mit Spark SQL, also dass man in SQL-Sprache diese Daten in Spark gleich, also gerade die strukturierten Daten eben ab fragen kann. Spark Streaming, also diejenigen, die sich in Open Source schon länger auskennen, da wäre eben zum Beispiel Storm bei Hadoop vergleichbar, aber das ist alles unified, also einheitlich in einem Framework mit drin, während bei Hadoop, das ja, muss man sich diese einzelnen Komponenten noch dazu installieren. Eines der Hauptgründe für die Nutzung von Spark ist tatsächlich die sehr ausführliche Library oder Bibliothek für Machine Learning Algorithmen, und dementsprechend ist Spark auch extrem beliebt unter Data Scientists. GraphX, also für Graph Algorithms, und dann, wie schon vorher erwähnt, Spark R, was jetzt seit der 1.5er Version raus ist, also ich glaube die 1.5.2 Version von Spark ist wenige Tage alt, und ja, ab 1.4 oder 1.5 ist Spark R mit dabei. Und dann zum Schluss Runs Everywhere, also zum einen könnte man ein Spark-Cluster Standalone einfach so installieren, und diejenigen, die schon sich mit Hadoop auseinandergesetzt haben, wissen, irgendwie ein Hadoop-Cluster zu installieren, hat da schon, also hat da seine Komplexitäten sozusagen, und bei Spark ist es um einiges einfacher, und das zeigt Sascha hier später nochmal. Auf der anderen Seite gibt es dann auch immer wieder diese Fragen, Spark versus Hadoop, ist das jetzt ein Konkurrent zu Hadoop oder ist das eher komplementär? Hier ist die Message ganz klar, das ist eher komplementär. Spark und Hadoop zusammen spielen sehr gut miteinander zusammen, und dementsprechend, Jan, also wenn man einen Hadoop-Cluster hat, kann man dann eben Yet Another Resource Manager, also Jan, nutzen als Cluster Manager für mein Spark-Cluster. Und darüber hinaus Mesos, also auch ein Open-Source-Projekt, als Cluster-Manager kann man auch nutzen für den Spark-Cluster, den man installieren könnte. Wie ich schon vorher erwähnt habe, Spark hat in der letzten Zeit oder in den letzten paar Jahren extrem viel Hype erlebt in der Community. Angefangen hat das als Wissenschaftsprojekt in Berkeley 2009 und ist... ja, war dann nach wenigen Jahren dann in Apache dann sozusagen aufgenommen worden und ist eines der, also ich glaube, das Apache-Projekt überhaupt, was am meisten Committers überhaupt hat. Also das ändert sich radikal und hat extrem viel Hype. Und das finde ich interessant, weil wenn man so auf Big Data-Konferenzen geht, sagen wir Strata oder Hadoop Summit, also gerade bei so einem, bei so einer Konferenz, wo Hadoop schon im Namen mit drin steckt, sind 80% der Sessions eigentlich immer über Spark. Das heißt, da sieht man schon, dass Spark eigentlich quasi, also gerade im Hype Hadoop sozusagen überholt hat, aber da ist natürlich wieder die Nachricht, ja, Hadoop und Spark spielen sehr gut miteinander. Die Frage hierbei ist dann, okay, wir sehen, Spark hat da schon so einige Vorteile gegenüber Hadoop. Wann würde man denn überhaupt Spark nutzen? Und gehen wir einfach mal so ein paar Szenarien durch. Ganz klassisch Stream Processing. Dadurch, dass das ja schon so ein Unified, also ein einheitliches Framework da ist und da schon Streaming als Modul mit drin enthalten ist, ist es ideal, gerade in Predictive Maintenance oder in IoT-Szenarien, Spark herzunehmen, weil ja, Spark Streaming ist mit drin und da muss man da nicht noch weitere Komponenten damit rein installieren. Machine Learning habe ich auch schon vorher erwähnt, aufgrund MLlib, also dieser Machine Learning Library, ist Spark extrem beliebt unter Data Scientists und da muss man dann eben nicht extra alle möglichen Algorithmen da installieren, extra hart codieren, sondern sind dann schon in der Library mit enthalten. Aufgrund dieser In-Memory-Technologie sind dann eben diese interaktiven Analysen um einiges, also um ein Vielfaches leichter als jetzt bei Hadoop. Wie schon am Anfang erwähnt, da müsste man meistens mindestens 5 Minuten erstmal warten bei Hadoop. Bei Spark, das zeigen wir später noch anhand der Notebooks, sei es jetzt Jupyter oder Zeppelin, kann man gleich innerhalb von wenigen Sekunden gleich sehen, okay, wie sehen denn jetzt meine Daten aus? Und das ist auch ideal für wiederum Data Scientists, weil wie ihr vielleicht schon wisst, wie es bei einem Data Scientist normalerweise aussieht, ist 80% der Zeit erstmal Data Exploration. Erstmal schlau werden, was haben wir denn überhaupt für Daten? Was sind denn jetzt wirklich die relevanten Attribute oder die relevanten Features in meinen Daten? Und wie gesagt, das ist meistens 80% der Zeit, erstmal schlau zu werden, und meistens würde man dann auch mehr als die Hälfte der Daten, die man gerade hat, auch rausschmeißen, weil letztendlich, wenn man Mülldaten hat, dann kriegt man auch ein ziemlich schlechtes Modell. Deswegen steckt die meiste Zeit erstmal darin, die relevanten und auch die genauen Daten rauszufinden. Beispiel beim Kundenengagement über 5 Tage, so ein POC, und wir haben 4 Tage damit verbracht, aus einem Datensatz von mehr als 6,5 Millionen Datenpunkten alle rauszukicken, wo wir dann zum Schluss nur weniger als 1 Million Datenpunkte haben, wo wir sagen können, okay, mit denen können wir tatsächlich was anfangen. Das heißt, also 5/6 von diesen Daten sind eigentlich quasi Müll, und das ist eigentlich repräsentativ für die meisten Modelle oder für die meisten Szenarien, wenn man Machine Learning einsetzen möchte. Und dementsprechend sind interaktive Analysen und Machine Learning gehen eigentlich Hand in Hand. Man will da jetzt nicht erstmal eine halbe Stunde warten, um irgendwie zu wissen, ah, okay, unter meinen Kunden sind da jetzt irgendwie so und so viele männliche und so viele weibliche. Und ein Szenario, auch sehr typisch für die Nutzung von Spark, ist Data Integration. Und darauf möchte ich dann noch ein bisschen weiter reingehen. Und zwar, ich war vor 2 Wochen auf dem Spark Summit und einer der Co-Founder von Spark hat auch so die 2 typischen Szenarien von Spark erwähnt, die gerade in den Enterprises sehr wichtig sind oder sehr gut ankommen. Und das eine hat er genannt Unifying Data Sources und das andere Unifying Data Processing. Also wie wir sehen, Unifying, also alles schön einheitlich, ist eines der Buzzwords bei Spark. Gucken wir uns das mal erstmal mit Unifying Data Sources an. Und zwar mit einem traditionellen Data Warehouse. Wie wir alle wissen, oder das habt ihr alle bestimmt auch selber durch, wir haben hier unsere zig verschiedenen Datenquellen, die wir irgendwie miteinander vereinen möchten. Und dann meistens dann auch in einem Data Warehouse. Und dazwischen ist dann meistens so ein ETL-Prozess, der langsam ist, der super teuer ist. Und da ist halt nichts mit Interaktion. Das heißt, okay, erstmal werden alle geladen und dann muss man auch erstmal wissen, okay, um was für Daten handelt es sich denn hierbei? Man muss schon genau wissen, was für ein Schema hierbei ist. Dann auf der anderen Seite haben wir da sozusagen so eine Art Just-in-Time Data Warehouse, was sozusagen der Counterpart ist, also sowas wie Spark. Hier fangen wir natürlich auch an mit den unterschiedlichen Datenquellen. Ebenfalls, was dann auch reingeladen wird, aber anstatt einem typischen Data Warehouse, eben würden wir Spark nutzen. Und anhand der In-Memory-Technologien muss man jetzt nicht unbedingt schon im Voraus wissen, was da jetzt ein Schema ist, sondern kann man gleich interaktiver herausfinden, ah, okay, diese Daten kann man hier rein integrieren und schon während diese Daten sozusagen reinströmen, gleich die Abfragen schreiben. Dementsprechend gleich Just-in-Time-Data-Warehouse. Und da hat er dann die Analogie hergenommen, wie, nehmen wir mal an, so vor 10 Jahren, wenn ich jetzt Filme geguckt habe, hätte ich das ja so machen können, dass ich zum Beispiel jetzt bei iTunes erstmal einen Film erst komplett herunterladen müsste. Aber der müsste erstmal komplett heruntergeladen werden, bis ich den Film tatsächlich gucken könnte. Mittlerweile ist natürlich der Trend sehr klar Richtung Streaming. Das heißt, ich möchte jetzt nicht erstmal eine Stunde warten, bis ich House of Cards oder eine Folge von House of Cards gucken kann, sondern möchte eigentlich jetzt sofort das anfangen. Und dementsprechend anhand von Netflix können wir sehen, ah, okay, wir cachen das und während das gecached wird oder während das gestreamt wird, kann ich das gleich dann gucken. Dementsprechend diese Analogie zu Just-in-Time Data Warehouse versus Traditional Data Warehouse. Gehen wir mal zu dem nächsten Szenario, was erwähnt wurde, und zwar Unifying Data Processing. Und fangen wir erstmal mit der Analogie an. So in den 90er Jahren, wo die ersten Handys rauskamen, waren das ja so Riesendinger. Also ich habe die selber noch nie gesehen, ich habe nur Fotos gesehen, aber sind jetzt nicht wirklich handlich. Das ging dann weiter mit spezialisierten Devices. Wir haben ein besseres Handy, um besser telefonieren zu können. Wir haben Navigationsgeräte, wir haben Gameboys oder eben Zune zum Beispiel oder MP3-Player. Das sind spezialisierte Geräte, womit man mobil ist, aber die haben auch nur wirklich diese eine Funktion. Beim Handy natürlich nur telefonieren, beim Navigator nur, okay, wo soll ich denn jetzt lang? Und der Trend ist dann weitergegangen zu dem Smartphone, also Unified Device, all diese Funktionen miteinander zu kombinieren. Und nicht nur diese Funktionen miteinander zu kombinieren, sondern eigentlich diese Funktion auch ein bisschen weiter zu optimieren. Also, okay, darüber kann man sich immer streiten, ob man jetzt mit dem Smartphone besser telefonieren kann. Aber jetzt hier Better GPS, also man könnte, also da werden dann auch Informationen mit einbegriffen sein, wie zum Beispiel, wie sieht es denn gerade aus mit Stauinformationen auf dieser Autobahn und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich sind dann die Spiele auf einem Smartphone um einiges besser als jetzt auf einem Gameboy. Das ist die Analogie. Wie sieht es denn jetzt in der Big Data Welt aus? Und da sind die Gründer von Spark der Meinung, dass Spark sozusagen das Smartphone von Big Data ist. Angefangen mit Hadoop und zwar mit MapReduce. Dann natürlich wurde erkannt, MapReduce-Jobs, schmerzhaft, ist jetzt nicht so wirklich das Gelbe im Ei sozusagen. Und dementsprechend haben sich dann unglaublich viele weitere Komponenten entwickelt in dem Hadoop-Ökosystem. Sei es jetzt hier Pig, Mahout als Machine Learning Library, Hive dafür, dass man als SQL-Datenbankler zum Beispiel also viel einfacher MapReduce-Jobs schreiben kann. Also man muss keine MapReduce-Jobs schreiben, sondern man kann in einer SQL-ähnlichen Sprache, also HiveQL, seine Skripte schreiben und diese Skripte oder dieses HiveQL wird dann übersetzt quasi in MapReduce-Jobs. Das hat sich dann aber so stark ausgeartet, also vielleicht habt ihr ja mal so eine Slide gesehen von dem Hadoop-Ökosystem, wo es dann nur noch so ganz viele Tierlogos gibt oder so, ja, so Mischmasch von Tieren, wie jetzt bei Hive zu sehen ist, dass immer die Frage ist, okay, was soll ich denn jetzt installieren von dem Hadoop-Ökosystem, was ist denn jetzt wirklich relevant? Ah, okay, und dann muss ich das ja noch richtig konfigurieren, wie mache ich das denn? Also dementsprechend wurde Hadoop um einiges komplexer. Und Spark ist dann sozusagen das, was dann eben alles vereinheitlicht hat. Wie wir schon am Anfang gesehen haben, Streaming ist mit drin, Machine Learning ist schon mit drin und so weiter und so fort, ohne sich darüber noch Gedanken machen zu müssen, was ich denn jetzt für Konfigurationen vornehmen muss. Und darüber kann man sich natürlich immer wieder noch ein bisschen streiten, aber von Apache Spark sind sie dann halt der Meinung, dass die dann auch die besseren Apps sozusagen haben. Dass es viel einfacher ist, jetzt zum Beispiel Real-Time Analytics oder Stream Processing Lösungen zu programmieren oder zu entwickeln. Genau, dann gebe ich mal gleich weiter.
Kommen wir zu dem Teil, wo ich coden muss. Nicht ganz so schlimm. Also, Installation von Apache Spark. Ich dachte einmal, ich fange ganz grob mit der Installation lokal an. Sofort. Ich liebe Windows 10, hatte ich das mal erwähnt? Stelle ich das hier rum?
Warte. Windows P.
Mach mal. Das. Ich präsentiere demnächst wieder mit meinem Mac.
Bloß nicht.
Gut. Also, machen wir einmal die Kommandozeile auf und das starte ich sicherheitshalber mal als, wenn er mich lässt, als Administrator. Ist das so riesig? Bin ich mir das nur ein? Mal ein bisschen abgeschnitten, passt. Gut, einmal dieses, die brauchen wir gleich. Ich packe sie gerade mal an die Seite und mach die Schrift oder, ja, die ist ein bisschen klein, mach die Schrift gerade mal größer. In einer passenden. Mal gucken, ob das groß genug ist. Kann man gut lesen hinten? Gut, sehr schön. Installation. Einen Teil habe ich vorbereitet, weil ich das Netz hier nicht so sehr quälen wollte. Wenn mich auf die spark.apache.org, also die ganzen URLs, die ich heute zeige, sind auch hinten nochmal in den Ressourcen drin. Wenn ich also auf die normale Spark-Seite gehe, gibt es hier auch logischerweise einen Download-Button. Ich kann mir hier aussuchen, welches Release hätte ich denn gerne. Also nehmen wir mal das November-Release, das 1.5.2er. Welches von den Distributionen, wenn ich es lokal laufen lassen möchte, würde ich persönlich empfehlen, einfach Prebuild for Hadoop, entweder die 2.4er oder die 2.6er, das läuft auf Windows, das läuft auf Linux wunderbar. Ich muss auch nicht zwangsläufig ein Hadoop-Cluster dazu am Laufen haben, das zeige ich auch gleich. Nehmen wir einfach mal die 2.6er und dann kann ich dementsprechend sagen, will ich eine Mirror-Site nehmen, nehme ich den Direkt-Download, klicke den Link an und es wird mir runtergeladen. Wie ich heute hier auf dem Rechner heute Vormittag feststellen musste, macht Windows 10 dann automatisch plötzlich ein Solitärspiel daraus. Ich habe keine Ahnung warum. Man benennt die Datei einfach wieder in TGZ zurück und dann funktioniert es. hat es dementsprechend angepasst. Also ich habe die Datei runtergepackt zum Thema DGZ, wer das auf Windows entpacken möchte. Also klar, in der Unix-Welt ist das relativ einfach, irgendwie 7-Zip oder ähnliches verwenden und dann kann ich da auch solche Archive ohne Probleme auf einem Windows-Betriebssystem auspacken. Anschließend habe ich so, wie das System ist, mir das Ganze unter CSpark reingepackt und man sieht, dass man nichts sieht. Hier, das Schrift war vielleicht doch ein bisschen groß. Packt er dann dementsprechend hier die Dateien rein. Im Bin-Verzeichnis, nur so als was man vorher noch braucht, also man sollte Java installiert haben, weil auch Spark setzt auf Java auf. Entweder das 7er oder das 8er, das ist Geschmackssache, was ich dann später, wenn ich wirklich Java verwenden möchte, welches ich dann unter der Haube verwenden will. Ich habe hier das 8er, soweit ich weiß, installiert. Und da ich jetzt die Python-interaktive Shell zeigen möchte, brauche ich zwangsläufig auf der Maschine auch noch Python. Aber im Großen und Ganzen läuft Spark ansonsten relativ autark. Ich kann dann mit PySpark mir dementsprechend die interaktive Shell aufmachen. Und das war es auch schon. Ich musste außer die Grundlagen für fast alle Hadoop-Produkte, sprich Java, und in meinem Fall, weil ich die Python-Shell verwenden möchte, noch Python, nichts zusätzlich installieren. Ich muss nicht mal Spark zusätzlich installieren. Ich muss es einfach nur runterladen, entpacken und starten. Auf dem Windows-System kommt hier noch so eine hässliche Fehlermeldung, warum auch immer, dass hier kein Hadoop-Cluster gefunden wird. Das ist schön, habe ich auch gar nicht installiert. Und dann startet einfach, nachdem er festgestellt hat, gut, ich habe hier keinen Hadoop, dann starte ich halt mal Standalone, startet das Ganze im Standalone-Modus. Das heißt, was dieses PySpark im Endeffekt gemacht hat, geguckt, gibt es schon ein Cluster, läuft irgendwas? Nein, dann starte ich halt eins. Das heißt, ich habe jetzt irgendwelche Prozesse, die mir im Hintergrund ein normales Cluster gestartet haben im Lokalmodus und dann startet dementsprechend die Shell. Und jetzt kann ich einfach loslegen mit Python. Das heißt, ich mache mal was ganz Simples. Es gibt ein Objekt, was mir hier in diese interaktiven Shells mit reingepackt wird, und das ist der Spark-Kontext. Den kann ich immer referenzieren mit SC, das ist natürlich ganz unten und ein bisschen unpraktisch, sehe ich gerade. Ja, entweder das oder ich schiebe es einfach mal nach oben und hoffe, der scrollt nicht runter. Gut, also, das heißt, ich habe hier einen SC-Kontext und kann dann auf die verschiedensten Datenquellen zugreifen. In meinem Fall sage ich jetzt einfach, ich möchte eine Textdatei lesen, das heißt, ich sage Retext, Klammer auf, Gänsefüßchen oben und jetzt muss ich angeben, was hätte ich denn gern. Wenn ich jetzt ein HDFS, sprich ein Hadoop-Cluster irgendwo am Laufen hätte, könnte ich hier einfach HDFS Doppelpunkt Doppelslash Cluster referenzieren und kann dort die Dateien bzw. die Datenströme über die Verzeichnisse reinholen. Da ich jetzt aber hier wirklich kein Cluster lokal habe, nehme ich einfach die README-Datei, die sich im Spark-Verzeichnis befindet, nimmt er genauso. Das heißt, er ist völlig, wie schon von Olivia erwähnt, völlig autark, was sich um Datenquellen dreht. Ich kann im Prinzip alles anzapfen. Ich könnte auch ein Azure Data Lake oder sonst irgendwas später anzapfen. Gehe dann dementsprechend, irgendwo habe ich noch einen Tippfehler drin, Read-File, ja, ich war schon einen Schritt weiter. Read-File. Lines, SC, Read-File, sieht doch gut aus. Ich liebe Live-Demos, habe ich mir irgendeinen Tippfehler? Nein,
ja. Text-File.
Ich war noch im neuen. Ich habe hier eine leicht ältere Version installiert. So, jetzt haben wir den Befehl durch. Eine ganz wichtige Sache, die man beim Programmieren mit Spark beachten muss, ist, das Ganze ist ähnlich wie Link. Kann ich jetzt hier schön Befehle miteinander kombinieren und verschiedene Methoden mit Punkten untereinander aufrufen. Das heißt, ich habe ein Fluent Interface. Aber es hat auch die gleichen, ich will nicht sagen negativ, aber die gleichen Drawbacks, die ich in Link habe. Und zwar Lazy Execution, Lazy Evaluation. Das heißt, ich tippe hier fleißig runter und gut, außer dass ich jetzt den falschen Befehl genommen habe, solange ich die richtigen Befehle nehme, beschwert er sich auch nicht. Er macht einfach. Ich baue mir jetzt langsam einen Execution Path auf. Das heißt, ich rede unterm Strich auch von zwei verschiedenen Dingen. Ich rede einmal von Aktionen und ich rede einmal von Transformationen. Das heißt, das hier ist so der Einstiegspunkt. Und in der späteren Demo zeige ich das Ganze auch nochmal ein bisschen feiner granuliert. Das heißt, ich habe hier Spark installiert, ich mache hier ein Line und kann dann einfach sowas sagen wie line.count. Das heißt, ich führe hier eine Aktion aus. Erst jetzt wird wirklich ein Job gestartet in Spark. Er zieht sich die Datei ran, analysiert sie momentan hier auf meinen zwei Cores, die drin sind, und sagt, das Ding hat 98 Zeilen. Später nochmal ein bisschen mehr, wenn ich ein bisschen weiter reinprogrammiere in dieses Beispiel. Also dementsprechend, ich muss es eigentlich nur runterladen, ich muss es entpacken. Wie gesagt, 7-Zip so als mein Tipp, wie ich es entpackt bekomme auf Windows-Betriebssystemen. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn man es auf Windows zum Laufen lassen möchte, Spark unterstützt derzeit keine Leerzeichen im Pfad. Das ist auch der Grund, warum das bei mir unter C-Spark steht. Weil wenn ich es unter My Documents oder ähnliches gepackt hätte, hätte mir Spark dann irgendwann ganz merkwürdige Fehlermeldungen mit, ich kann in dem Befehl das Leerzeichen nicht interpretieren, entworfen. Also von vornherein, Spark ist auf Unix gebaut worden, das Interpret mag einfach keine Leerzeichen im Pfad, wenn es auf Windows läuft. Es wird zwar als Windows-Distribution angeboten, das war es aber auch im Großen und Ganzen schon. So, dann zeigst du das Ganze nochmal auf Azure.
Genau, wie sieht es denn überhaupt in Azure aus? Wer hat mal was mit HD Insight gemacht? Okay, gut. Also, ja, Spark ist Open Source, ist aber jetzt auch verfügbar als HD Insight Cluster sozusagen. HD Insight ist Plattform as a Service für Hadoop, das heißt quasi ohne Infrastrukturkenntnisse kann man recht einfach oder recht schnell ein Hadoop Cluster in Azure erstellen. Und darüber hinaus gibt es dann noch Storm oder HBase Cluster, was man auch in Azure erstellen kann. Und Spark ist seit Juli dann auch supported in Azure. Ich kann mal kurz zeigen, wie man das denn überhaupt erstellt. Angefangen erstmal mit dem neuen Azure Management Portal, was man unter portal.azure.com erreichen kann.
Ohne das MS vorne.
Genau, MS ist nicht unbedingt nötig. Dann einfach auf New. Mal schauen. Ah, gut. Und dann kann man hier auf Data plus Analytics oder hier unten, dadurch, dass jetzt Sascha hier vor kurzem schon ein HD Insight Cluster erstellt hat, sieht man das gleich hier. Ich mache das trotzdem hier mal über Data plus Analytics und sehe dann auch gleich HD Insight Preview hier ganz weit oben. Der Grund, warum hier jetzt Preview steht, liegt daran, also ist jetzt mal meine Vermutung, dass es in Preview ist, dass man das auch auf Data Lake basieren kann. Eine kurze Hintergrundinformation dazu. Also die HD Insight Cluster, die man bisher erstellen konnte, waren immer auf unserem nativen Azure Blob Storage basiert. Klar, bei Hadoop wissen wir, dass es eigentlich basiert auf einem Hadoop Distributed File System. Dadurch, dass wir Azure Blob Storage haben, wird da sozusagen eine HDFS-API hergenommen. Aber quasi werden alle Daten im Azure Blob Storage abgespeichert. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn man gerade nicht irgendwelche Daten analysieren möchte, kann man diesen Hadoop-Cluster oder den HD Insight-Cluster löschen, ohne dass die Daten wegkommen. Und seit kurzem gibt es auch Azure Data Lake Store und Azure Data Lake Analytics. Und hier ist die Idee natürlich, als Azure Data Lake Store möchte man ein Speichermedium verfügbar oder zur Verfügung stellen, was sozusagen keine Grenzen hat. Also als ein Entwickler, der jetzt irgendwelche Queries oder Abfragen abschießen möchte, möchte ich mir keine Gedanken darüber machen, wie ich denn jetzt meine Daten abspeichern möchte, partitionieren sollte. Und ein Azure Blob Storage hat dementsprechend ja auch einige Grenzen. Das heißt, ich müsste das dann partitionieren innerhalb einem Azure Blob Storage oder in einem Speicherkonto. Und darüber hinaus bräuchte man oder müsste ich höchstwahrscheinlich dann noch meine Daten partitionieren über mehrere Speicherkonten. Und dementsprechend, das ist jetzt alles beim Azure Data Lake Store nicht mehr nötig. Und so ein HD Insight oder so ein Hadoop-Cluster kann man in Preview auch auf Data Lake oder Azure Data Lake Store basieren. Genau. Nehmen wir mal, wenn ich hier auf HD Insight klicke, kann ich dann gleich sagen, okay, wie soll ich das nennen? Sagen wir mal MSTS 15. Und kann hier dann sagen, was für ein Cluster ich erstellen möchte. Möchte ich ein... Wow, das flackert ziemlich. Mhm. Ich glaube, das liegt hier. Okay, muss ich einfach nochmal rauszoomen. Als erstes Hadoop. Okay, ganz normal. Ich könnte HBase hernehmen, also sozusagen eine NoSQL-Datenbank basiert auf HDFS. Storm kann ich hernehmen, wenn es darum geht, also Storm, die Streaming-Komponente in dem Hadoop-Ökosystem und zum Schluss eben Spark, was noch in Preview ist. Aber im Public Preview, das heißt, ihr könnt das dann zu Hause auch gerne ausprobieren. Beim Cluster Operating System, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Man kann ein Hadoop Cluster oder ein HD Insight Cluster auf Basis von Linux auch erstellen, unter anderem auch hier bei Spark. nehme ich hier trotzdem einfach mal Windows erstmal und dann sehen wir hier, welche Version von Spark ich hier installieren kann. Okay, Subscription, das passt schon. Und kann hier dann auch noch definieren. Also, ja, ich werde jetzt keine erstellen, keine Sorge,
Sascha. Die internal machen.
Und kann dann auch definieren, in welcher Ressourcengruppe ich das tatsächlich erstellen möchte. Credentials, natürlich sollte nicht jeder da Zugriff haben auf meinen Spark-Cluster. Dementsprechend erstmal hier die Credentials und hier kann ich dann auch noch Remote Desktop konfigurieren und könnte dann auch expires on, genau, das kann dann noch längere Zeit dann verfügbar sein. Ist jetzt hier nicht unbedingt, oder abbrechen, ich muss da tatsächlich noch was hinschreiben. So.
Nach unten auf No.
Ja. So, Select. Dann, wie schon vorher erwähnt, Data Source. Zum einen, mal schauen. Genau, Select Storage Account, also hier wird dann ein klassisches Azure Blob Storage hergenommen. HD Insight und Data Lake Store, das können wir auch nehmen. Dafür müssten wir aber erstmal noch, also das ist alles noch ein Private Preview. Wir können einfach eine E-Mail abschicken oder eine E-Mail abschicken lassen und dann ist man nach einer bestimmten Zeit dann auch freigegeben für dieses Preview-Programm. Mache ich einfach mal Select. Wir bleiben bei dem Azure Blob Storage Account und hier kann ich dann darüber hinaus dann noch weitere Sachen konfigurieren. Wie viele Worker Nodes ich haben möchte, wir fangen jetzt erstmal mit kleinem an, also mit einem Worker Node, passt schon.
Maschinengröße.
Genau. Und kann dann einen erstellen. Wir haben schon im Voraus, dadurch, dass es schon ein bisschen länger dauert, also könnte 20, 25 Minuten dauern, bis ein Spark-Cluster dann erstellt wird, haben wir das schon im Voraus erstellt, Spark HD Insight. Und den kann man auch gleich skalieren. Nehmen wir mal an, okay, ein Worker Node reicht nicht aus. Hier in diesem Fall haben wir schon ein viel größeres genommen. Wir haben eins mit 10 Worker Nodes genommen. Könnte ich dementsprechend auch einfach noch runter skalieren oder rauf skalieren. Recht einfach dafür. Also zum Glück müsste ich dann nicht diesen Cluster gleich löschen und dann nochmal einen neuen erstellen. Gucken wir uns das mal genauer an, wie das denn in diesem Dashboard aussieht. Ich würde dann hier auf Dashboard klicken, haben wir schon vorher geöffnet und sehen dann hier erstmal so eine Spark UI. Es ist einfach eine schöne Übersicht darüber, okay, wie viele Worker Nodes ich hier habe. Wie viele Cores ich nutze und so weiter und so fort. Dann, was die einzelnen Workers gerade machen und was für eine Applikation gerade läuft. Bei dem Resource Manager, das ist sozusagen by default, also HD Insight oder Microsoft Azure macht das dann schon automatisch. Das kann man aber dementsprechend auch noch danach ändern. Nehmen wir mal, also diesen Resource Manager ist, kann man sehr gut anwenden, wenn es darum geht, wenn wir oder wenn mehrere Leute einen Spark-Cluster teilen sollten, um zu definieren, wie viele Cores eigentlich ein Job maximal beanspruchen darf. Und das haben wir dementsprechend ja dann auch geändert, weil ich glaube, ursprünglich war es dann immer bei 2 und wenn man das dann raufskaliert, wird das dann automatisch auch noch ein bisschen weiter nach oben skaliert.
Also was ich letztendlich in dieser Oberfläche mache, ist diese normale Konfigurationsdatei, die ich auch in meinem lokalen Cluster hatte, da ist so ein Konf-Verzeichnis mit lauter Konfigurationsdateien, die kann ich hier halt direkt über die Web-Oberfläche anpassen. Also standardmäßig ist das Cluster so konfiguriert, ich habe das gerade heute festgestellt, dass er 5 Cores letztendlich standardmäßig hier drin hat. Ich habe es mal auf 20 erhöht, dass wir ein bisschen mehr Leistung aus dem Cluster rausholen. Es ist einfach so konfiguriert, dass ohne Probleme mehrere Leute mit dem Cluster arbeiten können. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich bin der Einzige, der das verwendet. Ich möchte ein bisschen mehr Leistung aus dem Cluster raus haben. Das ist eigentlich im Endeffekt alles, was ich geändert habe.
Dann Notebooks. Das ist etwas, was ich schon vorher leicht erwähnt habe bei dem Szenario von den interaktiven Datenanalysen. Da gibt es 2 Notebooks, die sehr klassisch eben bei Spark genutzt werden. Zum einen Jupyter und zum anderen Zeppelin. Die haben unterschiedliche Historien sozusagen. Jupyter kommt aus der Python-Ecke, also ist eigentlich quasi ein iPython-Notebook. Ich glaube, die 3. Version von iPython-Notebook. Und Zeppelin ist ein Apache-Projekt, recht jung auch mit dabei. Und
das kann hat, ich sogar noch unter Incubation.
Stimmt, ja, glaube ich auch. Und ist ganz gut geeignet, wenn es darum geht, irgendwie Scala tatsächlich da reinzuholen. Lass uns einfach mal kurz ein Jupyter-Notebook hier angucken. Und sobald man ein Spark-Cluster oder Spark-HD-Insight-Cluster in Azure erstellt hat, gibt es da schon by default auch schon einige Notebooks damit drin. HVAC, also ich weiß nicht genau, wofür HVAC steht, aber letztendlich ist das ein Notebook für ein Szenario, typisch so Building Maintenance, also oder IoT. Wir haben jetzt unser Gebäude und überall haben wir Sensoren eingebaut und pro Sekunde werden dann Daten erfasst und dann reingeschickt in Azure Event Hub und dann auch abgespeichert, jetzt hier lokal in dem Azure Blob Storage. Und wie ich schon gesagt habe, Jupyter ist ein IPython-Notebook, dementsprechend alles eben in Python und ich könnte das dann hier auch gleich laufen lassen, wenn ich,
Das ist schon durchgelaufen unten drunter.
Ja genau, ist schon durchgelaufen. Wenn ich das hier zum Beispiel auskommentiere und dann auf Shift-Enter drücke, wird das sozusagen
Most Recent Call. Das ist ein Kontext auskommentiert.
Ich dachte, das müsste ich extra machen. Ah, okay. Lässt es dann einfach laufen und wir sehen, dass es dann oben, rechts oben, dieser eine Punkt, dass der gerade ausgefüllt ist. Das heißt, es ist gerade noch am Laufen, wird jetzt gerade analysiert oder bearbeitet. Und nach einer Weile kriegen wir dann hoffentlich dann auch ein Ergebnis. In der Zwischenzeit gehe ich einfach nochmal zurück zu Zeppelin. Und, okay, klicken.
Bei mir das Pad aus.
Lass mal gucken. Ah, okay. Hier mittlerweile im Jupyter Notebook ist dann ein Ergebnis rausgekommen. Also eigentlich für Big Data Szenarien recht schnell. Gucken wir uns mal Zeppelin an. Und Zeppelin ist da ist einer der beliebtesten Notebooks, gerade wenn es um Spark geht. Das ist spezifisch auf Spark geschrieben und ist ideal für tatsächlich so Visualisierungen von Daten, die man da schon vorhanden hat. Ähnliches Szenario und recht ähnlich zu dem IPython-Notebook oder zu Jupyter kann man dann immer auf Shift-Enter gehen und dann wird genau diese eine Zelle, die man hier sieht, dann ausgeführt, nichts anderes. Ich möchte diese Commands oder diese einzelnen Zellen jetzt nicht alle durchmachen. Das, was ich aber auf jeden Fall zeigen möchte, ist, dass man hier wie das Credo eben von Spark ist, also Unified Engine, wo wir alle möglichen Sprachen hernehmen können, wird hier ein einfaches SQL-Statement hergenommen, um zu sehen, okay, was haben wir denn jetzt tatsächlich für Daten. Das kann man dann zum einen als Tabelle anzeigen. Okay.
Aber gerade nicht.
Doch. Ah, okay. Als Tabelle anzeigen oder tatsächlich als Barchart. Irgendwie.
Das liegt aber an Zeppelin. Das Problem kenne ich, das mag öfter mal nicht.
Ist dementsprechend noch in Incubation.
Jetzt reagiert er gar nicht mehr.
Okay, der rechten Seite können wir sehen, dass man dann recht einfach eben gleich ein Barchart zeigen lassen kann, Piechart und so weiter und so fort. Und das alles schön integriert, schon alles webbasiert in Zeppelin.
Ich habe es mal abgeschossen, ich brauche es nämlich auch gleich.
Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich zeigen sollte zu HD? Okay. Ansonsten die Sachen, die man auch sonst sehen könnte beim HD Insight Cluster, zum einen File-Browser, okay, was haben wir denn jetzt tatsächlich für Daten abgespeichert? Dafür muss man jetzt nicht unbedingt diese Übersicht hier nehmen, da könnte man auch einen Cloud Explorer zum Beispiel hernehmen. Hive Editor, wie ich ja schon vorher erwähnt habe, Hive, also die SQL-Komponente auf Hadoop. Hive wird auch in Spark supported, das heißt, man könnte weiterhin seine Hive-Tabellen erstellen und hier dementsprechend auch abfragen und bei Quicklinks, wenn ihr euch das näher angucken möchtet, hier gibt es noch weitere Ressourcen, die recht hilfreich sein können. Gehen wir mal zurück in die Präsentation.
Das ist schon richtig.
Ja, warte.
Starte neu.
So. Genau, also wir haben jetzt in den zwei Demo-Szenarien kurz gesehen, wie einfach es ist, ein Spark-Cluster standalone zu installieren und wie simpel es ist, auch in Azure das eben zu erstellen. Wie sieht denn jetzt Spark genauer aus? Wir haben dieses Diagramm schon vorher kurz gesehen, angefangen mit Spark SQL. Wie wir schon in dem Zeppelin-Notebook gesehen haben, wir können unsere SQL-Statements weiter da schreiben, recht simpel, auch leicht erklärbar. Und Hive wird dementsprechend auch unterstützt. Dadurch, dass Hive unterstützt wird, sind auch alle möglichen Treiber da auch supported, sei es JDBC, ODBC. Dementsprechend können wir dann auch gleich die Verbindung zu Power BI herstellen. Spark Streaming, also wenn es darum geht, tatsächlich die Datenströme on the fly gleich zu analysieren. Dafür haben wir jetzt zum Beispiel in dem Microsoft-Umfeld Azure Stream Analytics. Spark Streaming ist dann sozusagen die Open-Source-Komponente. Also da ist halt die Frage, wie, wenn man da einen ziemlich einfachen Einstieg haben möchte, ist, glaube ich, Azure Stream Analytics besser geeignet. Ansonsten, wenn man da viel mehr Flexibilität haben möchte, ist da Spark Streaming oder Storm ganz gut. Bei Spark Streaming ist natürlich auch die Frage, woher kommen denn die Daten? Oder dieser Datenfluss muss ja von irgendwo herkommen. Und in der Open-Source-Welt ist ja ganz groß Kafka mit dabei oder bei uns eben Azure Event Hub. Und da ist auch die Verbindung auch schon hergestellt zwischen Azure Event Hub zu Spark Streaming. Machine Learning Library, wie ich schon vorher erwähnt habe, sind extrem viele Algorithmen da schon mit inbegriffen und dann GraphX. Also GraphX hat eigentlich angefangen auch als separates Apache-Projekt, auch in Berkeley, wurde dann sozusagen einfach verheiratet mit Spark, weil ich glaube, die Wissenschaftler saßen einfach nur direkt nebeneinander und dann haben sie gedacht, ah, okay, könnte man noch miteinander verbinden. Spark A ist recht neu dabei ab Spark Version 1.4. Spark Core ist natürlich das Herzstück von Spark und das ist zuständig für Task Scheduling, also wann welche Jobs laufen lassen sollten. Und ganz wichtig bei Spark Core sind sozusagen die RDDs und darauf wird Sascha später nochmal genauer eingehen. Und wie ich schon vorher erwähnt habe oder wie wir das auch gerade gesehen haben, kann man ein Spark Cluster erstmal standalone installieren oder auf YARN oder HDFS allgemein und Mesos, also Apache Mesos als Cluster Manager. Wo kann man das denn sonst noch abspeichern? Also wir haben schon HDFS gesehen, Cassandra, eines der Open-Source-Datenbanken, die auch sehr weit verbreitet sind. Interessanterweise, also wir von Microsoft nutzen Cassandra auch im Umfeld von Office 365, wo wir 10 Terabyte an Daten pro Tag natürlich analysieren möchten und dafür nutzen wir Cassandra plus Spark zusammen. HBase, Hive habe ich auch schon vorher erwähnt und Azure Data Lake ist in Arbeit oder ist noch in Private Preview.
Gehen wir nochmal auf die Analyse ein, wie wir das Ganze letztendlich zu Daten verschaffen können. Man hat es ja vorhin bei mir in der interaktiven Oberfläche schon gesehen. Ich habe eine Transformation, in dem Fall erstmal die Transformation von der Datei in ein sogenanntes RDD, Resilient Distributed Dataset. Das ist so dieses Datenhaltungssystem, was sich durchs ganze Spark zieht. Das heißt, es gibt, um genau zu sein, 3 verschiedene Arten von diesen RDDs. Klassisches, was ich eben gemacht habe, ich habe meine Lines etc., sprich ich habe ein RDD of Type String. Oder es gibt noch 2 Spezialvarianten. Das eine wäre ein Paired RDD, sprich ich habe Key-Value Pairs, also ein Dictionary. Und das zweite ist ein Schema RDD, beziehungsweise das wurde jetzt umbenannt in Data Frames. Da geht Olivier gleich nochmal drauf ein, je nachdem, wie wir mit der Zeit hinkommen. Gut. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück in die Shell und denke hoffentlich daran, das hier umzuschalten. Na komm. Duplicate. Da war meine Steuerung P, was ich aus der Hand gedrückt habe.
Ach so, warte, das ist nicht.
Ich habe doch gerade auf Duplicate gedrückt. Er wollte mich nicht. So, es flackert wie wild. Vielleicht lässt es mich jetzt. Ja. Gut, also wie man ja schon gesehen hat, ich habe die Textdatei draus gemacht, ich habe einen Count draus gemacht. Eine Sache, ich könnte jetzt hier auch sowas sagen wie, wie habe ich das genannt? Line, sollte eigentlich Lines heißen, ist aber wurscht. Punkt first und kriege dort die erste Zeile meiner Daten zurück, das heißt Apache Spark. Ein ganz wichtiger Punkt, es gibt etwas, das nennt sich Persist und Caching. Das heißt, wenn ich jedes Mal hier eine Action ausführe, sei es jetzt das Count, sei es das First, wird der komplette Pfad, den ich mir zusammengebaut habe, nochmal von vorne evaluiert, nochmal die Daten frisch gezogen und ein Ergebnis daraus berechnet. Ich meine, bei meinen 100 Zeilen, die ich hier gerade drin habe, ist das jetzt ein Witz, aber ich habe nachher ein Dataset mit 300 Gigabyte. Wenn ich da jedes Mal das nochmal durch die kompletten 300 Gigabyte jagen würde, würde ich wahnsinnig werden. Also dementsprechend kann ich mit einem Punkt Persist oder einem Punkt Cache, das eine ist einfach nur schon eine überladene Methode davon, was in Memory Cache, weil ich kann auch genauso gut auch wieder in die feste Cache oder einen hybriden Cache mehr erzeugen. Solche Sachen wären dann wichtig zu sagen, ich rufe nochmal einen Persist auf. Ein weiterer wichtiger Punkt, ich kann hier auch sagen, ich gehe jetzt einen Schritt weiter und mache einen Filtered, sollte das eigentlich mal heißen, und sage, ich habe hier meine Line und jetzt fange ich an, eine weitere Transformation zu machen, sprich aus einem RDD in ein nächstes überzuführen. Gebe hier einen Filter ein und kann, wie schon erwähnt, das relativ kurz schreiben, indem ich sage Lambda Line und dort sage ich zum Beispiel nur die, die das Wort Python drin haben, sollen mir hier zurückgegeben werden. Ich schiebe es auch nochmal nach oben, sieht man es wieder nicht. Mich lässt. So, also ich habe ein Filter, Punkt, greife auf mein RDD zu, was ich oben schon habe, sage also Punkt, Line, Punkt, Filter, gebe entsprechend eine Lambda-Expression. Das hat er jetzt dementsprechend noch nicht ausgeführt. Wie schon erwähnt, wir sind hier beim Lazy Execution, ein Lazy Evaluation, und wenn ich jetzt hier einen Count mache, dürfte ich bei weit unter den 98 sein. Das heißt, er führt mir das wieder komplett aus und sagt, es gibt nur 3 Zeilen, wo das Wort Python drin ist. Ja?
Für 100 Zeilen ist das doch erstaunlich lang jetzt. Ist es richtig, dass alles lokal läuft?
Das läuft momentan alles lokal. Er muss es letztendlich natürlich evaluieren, es muss ein Cluster auch wirklich ein Job gestartet werden, also das heißt die Grundprinzipien von Hadoop, ich habe einen Job, der im Hintergrund läuft, der mir ein Ergebnis zurückliefert, das ist hier identisch. Aber ich habe müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen, ich habe gleich noch etwas größeres Beispiel und da sind, wie gesagt, diese 300 Gigabyte drin. Ich habe in den früheren Präsentationen, wo ich reines Hadoop gezeigt habe, diese 300 Gigabyte vorkalkulieren lassen, weil das Ganze hat 5 Stunden gedauert. Jetzt wollte ich mich heute eigentlich trauen, wie gesagt, müssen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen, das live zu zeigen, weil es nämlich nur 5 Minuten dauert. Und dann läuft das durch. Also es ist schon ein signifikanter Performance-Unterschied. Gut, soweit hierzu. Hechten wir hier durch oder machen wir das jetzt da?
Wir gucken. Wir können Hadoop versus Spark überspringen und dann gleich eigentlich zu...
Ja. Dann probieren wir unser Glück. Ich habe F5 gedrückt. Warte. Nee, bis jetzt ganz am Anfang.
Ah, okay.
Sorry. Ich gehe nochmal raus und dann auf die Folie. Nee, du bist drüber.
So.
Ja. Nee, lass.
Das Oder war's. Sollen wir überspringen?
Nee, also den direkten Vergleich, ich glaube, den haben wir heute schon deutlich gemacht dann.
Genau. Okay, dann gehen wir kurz, also ja, recht kurz auf Spark SQL eigentlich ein. Und bei Spark SQL eigentlich nur auf diese Data Frames. Da. Also bisher haben wir diese RDDs hergenommen, also Resilient Distributed Datasets. Genau, und DataFrames sind sozusagen eben eine weitere Abstraktionsschicht darüber. Und diejenigen, die jetzt irgendwie in SQL unterwegs sind oder in R, das ist jetzt eigentlich kein wirklich neues Konzept. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, bei Spark gab es das schon vorher. Und also anhand dieser Abstraktion kann man, also ist das Skalieren von Kilobyte an Daten jetzt standalone in einem Laptop zu jetzt Petabyte an Daten in größeren Clustern um einiges einfacher gestaltet. Und anhand dieser Abstraktion ist es dann auch viel besser oder viel performanter über alle Sprachen, die auch supported werden auf Spark. Was man jetzt hier anhand dieser schönen Grafik dann eben von Databricks, also den sogenannten dem Gründungsteam von Spark sehen kann, dass SQL, R, Python und Java, Java und Scala eben um einiges performanter sind, als wenn man jetzt RDDs hernehmen würde. Nehmen wir mal kurz ein Beispiel, wie das, oder hier ist auch die Meinung, dass Data Frames auch die Produktivität von Entwicklern um einige steigern würden. Und zwar, wenn wir jetzt Using RDDs hernehmen würden, wäre das eben diese Zeilen an Code. Wenn man SQL nehmen würde, wäre das ja eigentlich nur 3 Zeilen an Code. Mit Data Frames kann man jetzt eben diese SQL-Syntax hernehmen, um jetzt den Codetext von RDDs um einiges zu vereinfachen. Sind jetzt hier um einiges durchgehechtet, aber ich glaube, diese Demo ist eigentlich recht wichtig. Gut. Und jetzt Windows P?
Ja, ja. So langsam kriege ich Übung hier mit dem Rechner. Gut. Gehen wir mal wieder zurück in... Da wollte ich hin. Nee, da nicht. Ich wollte eigentlich ins... Was hattest du alles aufgemacht? Quicklinks. Da, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Und ich mache ein neues Zeppelin-Notebook auf. Wer übrigens den Unterschied, ich mache es ganz kurz in Bild, während das lädt. Mal gucken, ob mein Bestehendes mich noch mag. Wer sich da vorstellt, ich habe ja gesagt, interaktiv gearbeitet. Und man sieht auch den Unterschied zwischen Jupyter und Zeppelin. Jupyter führt Dateien, Skripte, fertige, komplette Skripte aus als Job. Und Zeppelin ist auch eine Art interaktive Shell. Das ist einer der großen Unterschiede. Weil wenn ich diese paar Zeilen, die ich eben mal händisch reingetippt habe, in das PySpark eintippen würde und möchte dann eine Datei draus machen, die ich als Job auf dem Server laufen lasse, dort habe ich ja keine interaktive Shell, muss ich oben erstmal sagen, ich muss einen Kontext erzeugen. Und dieses Kontextobjekt ist, wenn ich zum Beispiel in Zeppelin drin bereits erzeugt, und man hat es vorhin bei dem Beispielskript bei Olivia gesehen, in IPython war oben dieser Kontext, den sie aus Versehen auskommentiert hatte. Also den muss ich mir erzeugen, damit ich überhaupt mal mit dem System interagieren kann, um es als Job laufen zu lassen, um nicht sagen zu können, das Ganze hat so und so maximal so und so viel Cores, dass ich also mal Statusinformationen oder Name von dem Job mitgeben kann. Gut, Anbetracht der Zeit tippe ich das jetzt hier nicht alles rein, sondern kopiere es mir mal schnell rüber. Das ist jetzt Scala. Ich traue mich mal, gucken, ob es nicht flackert. Ich mache oben ähnliches Prinzip. Ich mache SC-Textfile. In diesem Fall greife ich direkt auf den Windows Azure bzw. Microsoft Azure Storage durch. Man sieht das WASP, Blob Storage, das ist noch die alte Abkürzung. Also das ist letztendlich der Treiber, der direkt mir auf den Blob Storage zugreift. Dann erzeuge ich mir eine neue Struktur. Sprich, ich möchte mir das NCDC, also die Daten, die ich immer ganz gerne verwende, sprich die Daten von der Wetterstation, erzeuge ich mir ein dementsprechendes Objekt. Da mich nur interessiert, was ist die Maximaltemperatur von diesen 300 GB an Daten pro Jahr? Und ich habe ungefähr 100 Jahre da an Daten drin. Gebe ich einfach, ich hätte gern das Jahr, ich hätte gerne Air Temperature und ich habe noch einen Qualitätsfaktor, der mir in diesem Datenset vorhanden ist und den kann ich dementsprechend benutzen. Bevor ich das gleich fertig erkläre, weil der dauert wirklich 5 Minuten, schmeiße ich das schon mal kurz an, dass das schon mal läuft und erkläre in der Zwischenzeit weiter, was ich da eigentlich programmiert habe. Also diese Struktur habe ich mir dementsprechend erzeugt und jetzt sage ich, ich hätte gerne einen Data Frame, sprich ich gehe auf diese NCDC-Daten, die ich mir hier oben referenziert habe und sage, ich hätte gerne einen Filter, bitte alle Längen, das sind so Fixed-Value-Längs-Dateien, gezippt übrigens, also Textdateien gezippt, maximal 93, also mindestens 93 so rum, weil wenn ich unter die 93 rutsche, dann ist der Datensatz auf jeden Fall korrupt und das hier unten wird mir fehlschlagen. Anschließend führe ich ein Map aus, also eine klassische Map-Funktion und sage einfach, gut, das ist mein Dataset, was ich befüllen möchte, also das hätte ich gerne als Rückgabe wäre, hier bin ich bei einer klassischen Lambda-Expression, also das ist jetzt Scala, und sage einfach Punkt Substring und schneide mir die partiellen aus diesem Fixed-Value-Length-String raus, die ich für meine Daten überhaupt benötige, konvertiere sie mir to int, to double, teile sie noch durch 10, das ist letztendlich den Metadaten geschuldet, die ich darunter habe, um die Daten in ein vernünftiges, valides Format überzuführen. Also ein klassischer ETL-Prozess, sage, okay, das hier oben, das ist ein RDD, was ich immer zurückkriege, deswegen sagte ich, so ganz werden sie nicht drum rumkommen. Einmal ADD muss ich mal mit einsteigen und sage hier unten, ich möchte das aber in ein Dataframe umwandeln, weil ab jetzt möchte ich Performance gewinnen. Und sage dann einfach, okay, und das Ganze hätte ich gerne als Hive-Tabelle gespeichert. Das heißt, ich sage Dataframe, save as table und gebe der Tabelle einen Namen. Und kriege das Ganze dann als Hive-Tabelle gespeichert. Jetzt gucken wir mal, wie weit. 0%, das ist spärlich. Ich tippe schon mal den Rest runter, vielleicht läuft das in der Zwischenzeit da oben runter. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich habe, ich kann hier die Sprachen wechseln. Das hat man vorhin so zum Teil schon mal gesehen. Das heißt, wenn ich nichts angebe, schreibe ich automatisch Scala. in Zeppelin. Wenn ich etwas angebe, wie zum Beispiel Prozent SQL, weiß das System, jetzt kommt eine SQL-Query. Und dann kann ich hier unten drunter mein SQL schreiben. Ich hoffe, das mag er, weil Copy und Paste mag Zeppelin meistens überhaupt nicht. Deswegen tippe ich das auch gängigerweise. Ich gucke mal, ob er das jetzt hat erstmal akzeptiert. Wir gucken mal. Das heißt, hier habe ich mein SQL-Skript. Im Endeffekt das Gleiche, was ich in meinen vorigen Demos mit Hadoop auch gerne gemacht habe. Maximaltemperatur, hier oben ist nur mein reiner ETL-Prozess, der wahnsinnig immer noch 0% hat. Ich glaube, das wird nicht mehr fertig. Und hier unten kann ich es letztendlich gruppieren. Last but not least, ich verstehe zwar nicht, warum das Ding noch auf 0% hängt, aber wir schauen mal. Wenn ich diese Daten gehabt hätte, guck mal, vielleicht läuft er doch noch durch, kann ich mir hier unten das Ergebnis anzeigen. Ich kann aber genau diese SQL-Query auch nehmen und kann sie mir in Power BI reinhängen. Und kann dann einfach sagen, ich habe ein Dataset in Power BI und kann das Ganze für die Kunden letztendlich visualisieren. Weil der untere Teil, nachdem dieser ETL-Prozess mal seine 5 Minuten gelaufen ist, das ist nur noch ein Bruchteil von Sekunden. Das heißt, ich kann mit meinen SQL-Abfragen auf die Hive-Tabelle durch Spark durch interaktiv mit den Daten in Power BI arbeiten, mir das dementsprechend visualisieren. Aber im Zweifelsfall dann nach der Session, wenn das mal durchgelaufen ist. Keine Ahnung, warum der noch auf 0% hängt. Gut, was hast du noch? Ja, zeig mal das Szenario und dann gucken wir später noch mal rein, ob der mit Zwischenzeit durchgelaufen ist.
Okay, das wäre ja dann quasi jetzt ein Wrap-up. Einen Augenblick, ich kann das...
Du brauchst das nicht umstellen, du musst nur starten.
So.
Ach so.
Genau, da müssen wir jetzt nicht extra noch Windows P oder so machen. Okay, was haben wir denn jetzt bisher gesehen? Wir haben zum einen gesehen, wie man Standalone Spark installieren kann, wie man Spark in Azure installieren könnte oder bauen kann. Anhand der Demo haben wir zum einen Spark SQL gesehen und Scala auf Spark. Und dann haben wir das in einem Zeppelin Notebook gemacht. Natürlich gibt es noch viele weitere Komponenten innerhalb von Spark, Spark Streaming, MLlib und so weiter und so fort. Da gibt es noch viele weitere Dokumentationen oder Tutorials, die man eben Schritt für Schritt noch durchgehen kann, die man auch in der Ressourcenliste in der nächsten Slide gleich sehen kann. Wie ich schon vorher erwähnt habe mit Spark Streaming, bei Spark Streaming denkt man gerade bei Open Source sehr oft an Kafka. Die Integration mit Azure Event Hub ist auch schon erstellt. Das heißt, da kann man auch Azure Event Hub gleich anschließen an Spark Streaming. Anhand von Zeppelin oder mit einem Zeppelin Notebook kann man eben dementsprechend auch wieder interaktiv schön die Daten weiter analysieren. Und zum Schluss ist auch die Komponente oder den ODBC-Treiber zwischen Spark Streaming oder Spark allgemein und Power BI auch schon vorhanden. Oder wenn noch nicht, dann auf jeden Fall in Preview. Von daher ist das ja ganz, ganz praktisch, also gerade auch die Anbindung allgemein von Azure Event Hub zu Power BI. Hier ganz zum Schluss noch viele weitere Ressourcen, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Natürlich, wo kann man Spark herunterladen? Hier ist ein Shortlink zu allen möglichen Sessions zu Cortana Analytics, weil Spark ist ja, oder wie man Spark auf Azure machen kann, ist auf einem HD Insight Cluster. HD Insight ist aber Teil von diesem riesen Cortana Analytics Suite. Und hier sind alle möglichen Aufzeichnungen von einem 2- bis 3-tägigen Workshop zu Cortana Analytics Suite, unter anderem dann auch einige Sessions zu Spark. Was ich auch wärmstens empfehlen kann, ist den Blog von unserem Big Data Support Team, wo es auch einige weiteren Informationen zu Spark auf Azure gibt. Und darüber hinaus, Spark on Azure, es ist eine Videoserie, wo das Engineering-Team darüber erzählt, okay, was sind die Spark-Notebooks, was macht denn Spark MLlib und so weiter und so fort. Und ein ziemlich cooles Einstiegsvideo ist hier unten Azure Friday, also das mit Scott Hanselmann und Asad Khan, also dem Program Manager überhaupt für Spark oder Storm auf Azure. Alle Ressourcen sehr zu empfehlen. Sollen wir mal nachgucken, wie es mit der Demo gerade aussieht?
Ich werde auch noch mal kurz gucken, was mein Notebook macht. Also mein, das ist ja eh noch auf duplizieren. Sehr schön. Weil, wie gesagt, Ich habe so ein besonderes Freundschaftsverhältnis zu, das läuft immer noch auf Null. Ich habe so ein besonderes Freundschaftsverhältnis auf Zeppelin, weil das mag öfter mal nicht mehr, weil irgendwie sich diese Notebooks ins Nirvana verabschieden. Deswegen probiere ich hier mal ein neues zu erstellen. Du hast es vorhin getötet mit deinem Job, eindeutig. Nein.
Immer die anderen.
Genau, nee, der mag gerade nicht mehr. Gucken wir mal, ob wir es nochmal gelaufen kriegen. Super, er hat mir das Notebook erstellt, aber wechseln wir nochmal rein. Welches war es? Oberste hoffentlich nicht. 50-50. Sodele. Dann probiere ich nochmal mein Glück, aber ich befürchte einfach, entweder läuft dein Job wirklich noch, den du da vorhin gestartet hast.
Kann man den nicht
killen? Den hätte ich jetzt im Zweifelsfall gekillt. Weil Pending, die hängen in der Queue drin. Ja, der steht auf 0%, den brechen wir, schießen wir mal ab. Der läuft auch gleich ein Fehler. Wieso? Ah, gut. Das ist ein kleineres Problem, das kriegen wir schnell hin. Das ist der Klassiker in der Big Data Welt, wenn es mal startet. Weil, ja genau, das Verzeichnis existiert schon, weil es der erste Job angelegt hat. Bevor ich das Verzeichnis jetzt versuche umzulegen, ja gut, ich kann es auch umbenennen. Das ist eigentlich völlig wurscht. Ansonsten hätte ich jetzt das Verzeichnis einfach gelöscht. War in der Hoffnung, dass der jetzt mal über 0% läuft, weil sonst können wir es vergessen. Warum auch immer. Mein Cluster mag uns heute nicht.
Wir hätten mehr Mäuse opfern sollen für die Demo-Götter.
Genau, eindeutig. Nee. Wird nicht durchlaufen. Ich versuche es nachher noch mal in einer ruhigen Minute. Ich bin sowieso den ganzen Tag noch mal da. Das heißt, unten wird man mich sowieso erwischen. Werde das Ganze noch mal durchlaufen sehen lassen, weil das wird mir jetzt sowieso keine Ruhe lassen, warum das nicht lief. Dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuhören.